HR-Info. Redezeit.
Heute Abend mit Nina Zimmermann. Schönen guten Abend. Wo begegnet uns das Ehrenamt in Deutschland? Wir können ja mal ein bisschen gemeinsam überlegen. Also Ehrenamt, wenn der Alarm losgeht und die Freiwillige Feuerwehr ausrückt, dann zum Beispiel. Oder der Seniorennachmittag in einem Pflegeheim. Auch da sind viele Freiwillige, viele Ehrenamtler. Oder im Fußball, der Trainer der F-Jugend bei Ihnen in Ort zum Beispiel. Der DFB zum Beispiel hat, der Deutsche Fußballbund, vorgerechnet, 1,7 Millionen Menschen engagieren sich bei ihnen ehrenamtlich. Also die sind die große Basis, die Ehrenamtler. Oder als Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt gekommen sind, da haben Freiwillige ehrenamtlich zum Beispiel Kleidung verteilt oder Menschen aufgenommen. Tun es heute noch. Oder im Tierschutz, in den Tierheimen, im Umweltschutz, bei Integrationsarbeit, bei Corona, in den Impfzentren. So viele Orte, Nachhilfe in Schulen, Betreuung in Hospizen oder Menschen, die auch am Krisentelefon sitzen. Nicht zuletzt die, die sich politisch in der Gemeinde engagieren, abends nach ihrem eigentlichen Job. In Umfragen sagen wir Deutsche, so etwas, ein Ehrenamt, das ist wichtig. Aber sich dann wirklich zu engagieren, das machen dann gut. Die Zahlen gehen auseinander, aber ungefähr 16 Millionen Deutsche, die Zahlen sinken auch über die Jahre. Heute in der Redezeit fragen wir Sie ganz persönlich auch, falls Sie ein Ehrenamt haben, wer engagiert sich denn noch in der Gesellschaft und warum? Erzählen Sie uns gerne davon. 08000 44 1777, unsere Nummer ins Studio. 08000 44 1777. Aber wir schauen uns natürlich auch an, warum so ein Ehrenamt heutzutage auch abschreckt vielleicht und man sich das eben nicht antun will in den Gemeinden, in den Dörfern, zum Beispiel als Bürgermeister oder Bürgermeisterin, wie unser erster Gast heute Abend in der Redezeit. Birgit Zaschka ist nämlich da. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind ehrenamtliche Bürgermeisterin in der Gemeinde Bernit. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Rostock, also zur besseren Verordnung zu Ostsee, Kühlungsborn. Es ist ja ungefähr noch mal eine gute halbe Stunde. Wie lange sind Sie schon Bürgermeisterin?
Also ich bin 2014 gewählt worden, also im nächsten Jahr wären es dann 10 Jahre.
Und Ihre Gemeinde, Ihr Dörfchen ist so, beschreiben Sie es selbst auf der Webseite, ist ein typisches Straßendorf, 5 Kilometer lang. Um wie viele Menschen kümmern Sie sich denn? Also wie viele Einwohner gehören zu Ihnen, zu der Gemeinde?
Zur Gemeinde gehören dann tatsächlich 14 Ortsteile und wir sind so circa 1650 Einwohnerinnen und Einwohner.
Ortsteile, wenn das gleich mehrere sind, das heißt, wie viele Kilometer machen Sie da, wenn Sie von Termin zu Termin fahren?
Also von meinem Haus, vom Wohnsitz bis nach Glambeck zum letzten Haus sind es dann tatsächlich 17 Kilometer, die ich dann zurückzulegen habe.
Sie sind bei der SPD, also wenn Sie keine Bürgermeisterin sind, was sind Sie dann eigentlich im richtigen Beruf?
Ja, im richtigen Berufsleben bin ich dann die Geschäftsführerin einer Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft, sprich wir kümmern uns um sozial Benachteiligte, um langzeitarbeitslose Menschen, machen ganz viele Projekte dort im gesellschaftlichen Bereich und das ist natürlich auch für mich so ein bisschen der Vorteil als Bürgermeisterin, da ich quasi in den Ämtern schon seit 30 Jahren fast ein- und ausgehe.
Das heißt, der Zufall wollte es, dass Sie sich da wie in der Westentasche auskennen, alle Ansprechpartner schon kennen. Sie sind quasi ein Ehrenamt-Bürgermeister-Volltreffer sozusagen.
Ja, das könnte man so sagen, weil alles, was ich so tue, den Kreistag eingeschlossen, dann im Landkreis Rostock so verzahnt ist, also wie ein Zahnrad. Ineinander greifen.
Und wie viel Zeit nimmt das so in der Woche in Anspruch oder vielleicht, wenn man es in Tagen besser erklären kann?
Also ein Bürgermeister, man sagt nicht umsonst 7,24. Das heißt, am Ende sind Bürgermeisterinnen und Bürger im Ehrenamt doch 24 Stunden fast, muss man tatsächlich sagen, 7 Tage die Woche erreichbar. Es betrifft natürlich nicht die gesamte Zeit, in der man sich engagiert, aber also man muss schon täglich 2 bis 3 Stunden definitiv rechnen und dann kommen natürlich die Wochenenden dazu und die Telefonate, alles was so zwischendurch letztendlich läuft. Also es ist natürlich messbar dann sehr schwierig, ja immer so Hochzeiten und auch ein bisschen abgeflachtes. Für die Familie muss ja auch noch ein bisschen Zeit übrig bleiben. Ja. Aber also es ist schon ein sehr zeitaufwendiges Ehrenamt.
Und wenn ich fragen darf, ganz indiskret, was bekommt man als Aufwandsentschädigung? Für einen 24-7-Job also on top?
Ja, Entschädigung von 1.500 Euro, aber auch nicht seit 2014. ich muss sagen, ich wusste gar nicht, was ich überhaupt als Aufwandsentschädigung erhalten werde, als Bürgermeisterin zu kandidieren. Das hat also für mich überhaupt gar keine Rolle gespielt. Mittlerweile sind tatsächlich auch diese Ehrenamtspauschalen angehoben worden. Und wir haben es ja auch gemeinsam erstritten, dass wir da jetzt auch tatsächlich die 1.500 Euro Sozialversicherung freiben.
Das ist
am
auch,
Ende muss man, ja. Das wird versteuert, also kein reines Geld, was man letztendlich zusätzlich übrig hat im Monat.
Ja. Wir werden hinter den Kulissen nochmal gucken, ob wir Ihre Tonqualität ein bisschen astreiner bekommen, damit wir Sie auch gut verstehen die nächsten 90 Minuten über. Es ist auch unsere Frage heute Abend. Würde mehr Geld mehr Menschen in ein Ehrenamt locken, in ein solches politisches? Da ist ja ein Vorschlag auch aus Mecklenburg-Vorpommern, den gucken wir uns auch gleich näher an. Ich stelle Ihnen auch gleich meine beiden Beste vor, die noch dazukommen. Aber erstmal sind wir gespannt auf Ihre Meinung. Könnte mehr Geld motivieren, sich zu mehr Ehrenamt zu engagieren?
Für manche Ehrenämter sollte es eine Aufwandsentschädigung geben. Und das, weil das für viele Leute auch eine Form der Wertschätzung ist, der Anerkennung dessen, was sie tun. Aber das Eigentliche liegt mehr im Emotionalen und in der Freude, die man selber am sozialen Engagement hat.
Ich glaube, das hängt von der finanziellen Lage der Person ab. Also mich würde es nicht motivieren. Ich meine, ich hätte vielleicht nichts dagegen, aber es würde mich nicht motivieren. Deshalb mache ich es nicht. Also in einem Fall habe ich Unterricht in einem Flüchtlingsheim gegeben. Und dann habe ich das mal mit einer Person gemacht, die geflüchtet ist, eine ganze Zeit lang. Ich dachte, da kann ich irgendwie helfen.
Ich finde es sehr schwierig, Bürgermeister zu sein, ehrenamtlich. Ich bin voll Bewunderung für diese Leute, die das machen, denn ich finde es gar nicht einfach. Ich denke, es ist die Freude am Menschen und die Liebe auch zu den Menschen, die sie motiviert.
Silvia Buckel hat sich umgehört, danke auch dafür. Frau Zaschka, geben Sie der Dame recht, Liebe zu den Menschen motiviert ein?
Ja, das war ja auch letztendlich Motivator. Es geht hier nicht ums Geld, sondern es geht darum, man möchte gesellschaftlich etwas bewegen, möchte Menschen mitnehmen, sieht Dinge, wo man sagt, Mensch, hier muss man ganz einfach was tun und man kann nicht immer nur sagen, es muss was getan werden, dann muss man letztendlich auch eine Entscheidung treffen und das habe ich damals ja auch getan und gesagt, also ich bin bereit, für die Gesellschaft mich einzubringen und da ist Geld, weiß Gott, nicht der Motivator, sondern das Miteinander, das ist das Oberste dabei.
Das Miteinander ist das Oberste dabei, sagt Frau Zaschka. Wir freuen uns auf Ihre Erzählung als ehrenamtliche Bürgermeisterin in Mecklenburg-Vorpommern. Und auch ein weiterer Studiogast hier bei mir im Studio engagiert sich auf Facebook, schreibt ein Herr über Sie. Danke, Susanne, du Unermüdliche mit dem großen Herzen. Guten Abend, Susanne Diem.
Guten Abend.
Wissen Sie, warum der Herr das geschrieben hatte?
Keine Ahnung, das war wahrscheinlich ein Post, wo wir darüber berichtet haben, dass wir eine Runde gedreht haben durch Hamburg Stadt mit Schlafsäcken bei Minustemperaturen oder mit Wasser bei hohen Temperaturen.
In der Tat ein Beitrag vom NDR Fernsehen zum Hitzebus, weil sie kümmern sich um Obdachlose und das hat den Herrn sehr, sehr beeindruckt, dass er diese auch freundlichen und wertschätzenden Zeilen geschrieben hat. Sie engagieren sich für die Bergedorfer Engel. Was tun die Bergedorfer Engel?
Wir kümmern uns seit 2014 um Obdachlose auf Hamburgs Straßen, haben alle zwei Wochen auf der Reeperbahn eine große Essens- und Sachspendenausgabe, wozu auch eine medizinische Versorgung durch das Gesundheitsmobil hinzukommt, Ausgabe von Sachspenden für Hunde, weil viele Obdachlose ja Hunde haben, sprich Hunde leihen Hundefutter. Und gleichzeitig ist das so ein bisschen so ein Treffpunkt. Das war vor Corona noch ein bisschen extremer. Da haben wir auch Tische aufgestellt. Da kamen die Leute wirklich zum Klönen. Die kannten sich dann auch, unsere Gäste. Das ist durch Corona hat sich das ein bisschen verändert. Aber das ist unsere Kernaufgabe. Und zusätzlich fahren wir eben bei extremen Temperaturen, sowohl sommers wie winters, drehen wir sporadisch Runden durch die Stadt und geben eben warme Kleidung aus oder einen Kaffee und suchen Leute auf ihren Platten auf, die nicht in der Lage sind, Tagesaufenthaltsstätten selbstständig aufzusuchen oder auch gar nicht wollen. Und gleichzeitig eben auch im Sommer bei extremen Hitzetemperaturen verteilen wir Sonnencreme, Sonnencappies und eben Getränke.
Da merken wir schon, dass Ehrenamt ganz viel sein kann. Frau Zaschka als ehrenamtliche Bürgermeisterin, Sie, so wie man das klassisch auch definiert, ich mache nach der Arbeit noch etwas für Menschen. Was ist denn nach der Arbeit eigentlich? Was sind Sie im richtigen Leben?
Ich arbeite bei Lufthansa beim fliegenden Personal und habe den Luxus, dass ich eine sehr geringe Arbeitszeit habe und dadurch natürlich auch Zeit habe, mich eben relativ viel ehrenamtlich zu engagieren. Die meisten meiner Kollegen sind aber tatsächlich voll berufstätig von Montags bis Freitags von 9 bis 17 Uhr und machen das dann noch zusätzlich. Also da ist meine Bewunderung sehr groß, finde ich.
Naja, Sie machen ja auch als zweite Vorsitzende auch noch administrative Arbeit. Also das kommt ja auch noch on top. Wie lange machen Sie das schon bei den Bergedorfern?
Seit Ende 2016.
Das summiert sich auch schnell. Mhm. Wissen Sie noch den Schlüsselmoment, warum Sie sich engagieren? Gab es einen Auslöser?
Ich bin tatsächlich auch schon sehr lange bei der Tafel in Bergedorf tätig und wir haben tatsächlich auch ab und zu mal Lebensmittel nach einer Ausgabe übrig, die wir entsorgen müssen. Das hat mir immer furchtbar leid getan und parallel dazu habe ich bei Facebook gelesen, dass diese Obdachlosen-Essensausgabe, dass denen die warmen Mahlzeiten ausgegangen sind bei einem Termin und Pizza nachgekauft werden musste. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das kommt doch irgendwie zusammen. Außerdem koche ich gerne viel und in großen Mengen und ich koche gerne und das war so das Ausschlaggebende.
Was Sie aus Ihrem Engagement ziehen, ob Geld vielleicht auch ein Motivator zusätzlich sein könnte, sein sollte vielleicht. Darüber reden wir auch. Und vor allem, wie groß die Aufgaben gerade auf dem Ehrenamt lasten. Da hat sich so viel getan in unserer Gesellschaft in den letzten Monaten. Also auch das wird ein Thema sein mit Susanne Diem. Und auch mit Klaus-Michael Glaser sprechen wir vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern. Er ist Referent im Bereich Kommunalrecht. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ehrenamt und politisches Engagement prägen auch Ihr Leben, Herr Glaser, erst in Niedersachsen, später in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sind heute noch in Griewitz, Sie sind da stellvertretender Amtsvorsteller. Gerade läuft auch eine Sitzung nebenan, wo Sie sich rausgestohlen haben. Sie haben den Kultur- und Heimatverein in Pinow gegründet. Warum braucht eine Gesellschaft wie unsere Leute wie Sie? Warum braucht Deutschland ein Ehrenamt?
Ja, Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Nur wenn wir Mitmenschen finden, die sich für andere engagieren, kann unsere Gesellschaft funktionieren. Ich nehme mal meinen Berufsbereich, die kommunale Selbstverwaltung. In jeder Gemeinde, in jeder Stadt sind die wichtigsten Entscheider ehrenamtliche Personen, die von den Bürgern gewählt worden sind als Ratsherren. Bei uns heißen die Gemeindevertreter oder Stadtvertreter. Das muss sein, weil unser Staat nicht erkennen kann, was in der einzelnen Gemeinde notwendig ist. Wenn wir die Umwelt planen, wenn wir Bauten planen, wenn wir Straßen planen oder wenn wir einfach das Zusammenleben miteinander organisieren, dann können das natürlich die am besten, die dort wohnen. Und deswegen heißt es ja auch Selbstverwaltung. Man verwaltet sich selbst, seine Nachbarschaft, seine Mitmenschen. Und man ist mittendrin und das Schöne daran ist, man kann auch erkennen, was die Frucht der Arbeit ist. Man kommt in der kommunalen Selbstverwaltung meistens noch in derselben Wahlperiode auch tatsächlich die Früchte des Erfolges. Also das, was gebaut worden ist, Missstände, die beseitigt worden sind, neue Einrichtungen oder auch neue Möglichkeiten, wo man sich trifft. Das sind alles beglückende Momente für jemanden, der die Umwelt gestalten will und nicht nur zugucken.
Beglückend ja, aber auch anstrengend mitunter auch, zeitintensiv. Engagieren sich dann noch genügend Menschen im Ehrenamt? Wie erleben Sie das?
Es wird immer schwieriger, weil die Menschen nicht mehr ganz so viel Zeitbudget haben, teilweise andere Prioritäten setzen und natürlich die klassische Kommunalpolitik auch relativ starr ist. Da geht es um Geschäftsordnung, um Hauptsatzung und Tagesordnung, um Protokolle. Das ist alles nicht so sexy und das ist für junge Leute wahrscheinlich nicht immer anregend. Die sind oft eher so drauf, dass sie Projekte machen. Dreivierteljahr, ein Jahr für eine bestimmte Einrichtung, für eine bestimmte neue Sache, die geschaffen werden. Da können Sie sich engagieren, aber Sie können sich weniger vorstellen, tatsächlich 5 Jahre jeden einmal im Monat zu kommen und zwischendurch vielleicht auch nochmal und sich dann eben auch mit Sachen zu beschäftigen, von denen man am Anfang nichts versteht, wo man sich einarbeiten muss, wie ein Haushalt, ein Bebauungsplan, letztlich auch ein Gesetz, wo die Spielregeln drinstehen für die Arbeit. Das ist nicht jedermanns Sache und deswegen bleibt es oft bei denen, die das schon sehr lange machen. Aber in unserem Land haben wir bis jetzt jedes Mal noch ehrenamtliche Bürgermeister gefunden und auch genügend Gemeindevertreter. Es wäre natürlich schön, wenn es doch mal Auswahl gäbe. Wenn also so bei jeder Bürger die Auswahl hätte zwischen ganz vielen, sodass da wirklich auch die Besten gewählt werden. Manchmal ist es knapp. Da kandidieren gerade so viele, wie man braucht. Aber in der Vergangenheit haben wir immer noch Mitmenschen gefunden, die sich engagieren wollen.
Wir haben ja die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, die sich auch Gedanken gemacht hat, wie bekomme ich wieder mehr Menschen ins Ehrenamt, vor allem ins politische Ehrenamt. Und sie will ja die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Bürgermeister erhöhen. Bürgermeister sollen 1200 statt 1000 Euro bekommen, so zumindest erstmal die Rechnung. Herr Glaser, was halten Sie davon? 200 Euro on top?
Da halten wir sehr viel von. Wir haben es nämlich auch angeregt. Wir haben gesagt, wenn jetzt eine neue Wahlperiode kommt, nächstes Jahr am 9. Juni sind gemeinsam mit den Europawahlen unsere Kommunalwahlen, dann sind wieder 5 Jahre rum. Vor 5 Jahren wurde das letzte Mal erhöht. Und wenn man die Lebenshaltungskosten sieht, wenn man die Tariferhöhung sieht, dann sind das eben ungefähr 20%. Und das ist angemessen und nicht zu viel. Sie haben vorhin gefragt, bedeutet mehr Geld auch mehr Leute? Das glaube ich nicht. Aber wenn man eben sieht, alles andere wird teurer, dann ist das, denke ich, angemessen. Und das politische Ehrenamt ist natürlich auch ein Ehrenamt, wo man nicht einfach raus kann. Das ist Unterschied zu anderen. Da kann man eher mal sagen, ich habe eigentlich die Schnauze voll. Normalerweise erwartet man, dass man tatsächlich 5 Jahre durchhält. Und ich habe vorhin die beglückenden Momente angesprochen. Das ist aber nicht alles vergnügungssteuerpflichtig. Es sind schon manche unschöne Stunden auch dabei.
Und da werden wir heute auch noch drüber sprechen können in der Redezeit, weil das hat ja auch mit uns als Gesellschaft zu tun, warum es diese, wie Sie sagen, unschönen Momente gibt. Aber wir fragen ja auch unsere Hörerinnen und Hörer, meinen Sie, Geld könnte der Grund sein, warum Menschen sich für ein Ehrenamt bewerben, sich mehr dafür interessieren, vielleicht auch als Senioren so ein kleines extra Geld ein bisschen für die Rente aufpolstern, vielleicht ist das ja auch ein Weg. Wie können Menschen animiert werden, sich für die Gemeinschaft zu engagieren? 0800 44 1777, das ist unsere Nummer hier ins Studio. 0800 44 1777, oder Sie gucken uns auf ndr.de zu. Das geht auch, da läuft ein Videostream zu dieser Sendung, also wie eine Talkshow zum Reden, und direkt darunter ein Mailformular. Ilona Dickebohm ist am Telefon an dieser Stelle. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben sich gesagt, das ist ein Thema, das mich interessiert. Warum? Sind Sie selbst engagiert oder im Ehrenamt?
Ja, genau. Ich bin jetzt Anfang des Sommers da.
Wir haben heute irgendwie kein gutes Händchen mit Verbindung, habe ich so den Eindruck. Sie müssen an eine Stelle gehen in Ihrem Haus, von dem Sie wissen, es ist stabil und sicher, was die Verbindung angeht. Dann können wir Sie gleich nochmal.
Ich stelle mich mal neben die Box.
Jeder hat den Ort. Bitte schön.
Genau.
Frau Dickebohm, wir checken das mal hinter den Kulissen, ob das klappt. Dann können wir Sie gleich nochmal in die Sendung holen und dann können Sie von Ihrem Ehrenamt erzählen und warum Sie sagen, das ist etwas, was ich auf mich nehme. Wir schalten gleich nochmal nach Oldenburg. Haben vorher eine Mail von Heidi Ockers aus Ratzeburg. Sie schreibt uns, unsere Bürgermeister, die sollten nicht mehr Geld bekommen. In Ratzeburg gibt es Bürgermeister oder einen, der gleich 2 Ämter dieser Bezeichnung ableistet. Viel wichtiger, sagt sie, ist, die Ehrenamtlichen zu entlohnen, welche zurzeit überhaupt keine Aufwandsentschädigung erhalten. Deswegen gibt es kaum noch welche, die das machen in ihrem Privatleben. Ich persönlich finde, schreibt Frau Ockens, ist es sehr schlimm, wie die Oberen immer nur an sich denken, aber nie auf die Unteren schauen. Grüße von Heidi Ockens. Frau Diem, Sie engagieren sich für die Obdachlosenhilfe. Wie denken Sie denn darüber? Sollte man im Ehrenamt grundsätzlich auch ein bisschen Geld für bekommen? Hätte Geld Sie gelockt?
Nein, wir arbeiten alle 100% ehrenamtlich und ich weiß, dass man aber irgendwie sich so eine Ehrenamtspauschale auszahlen kann, wenn man über genügend Geld verfügt. Mich persönlich hätte das jetzt nicht gelockt, aber es ist immer mal wieder im Gespräch, auch mit anderen Vereinen, dass man vielleicht Ehrenamtlichen, die jetzt in der Obdachlosenhilfe oder in der Flüchtlingshilfe tätig ist, dass man denen vielleicht ein Ticket für einen öffentlichen Personennahverkehr irgendwie spendiert oder irgendwas, oder vielleicht Rentenpunkte anrechnet oder irgendwas, was so ein kleines Goodie ist. Also ich möchte kein Geld für meine Arbeit haben, weil ich dadurch natürlich auch so ein bisschen die Freiheit habe, wenn ich jetzt gerade keine Zeit habe, dann fahre ich auch nicht rum, So, ich finde ein Gehalt dafür verpflichtet immer sehr. Ich finde aber, dass Politiker, die ehrenamtlich arbeiten, das schon, das ist eine ganz andere Tätigkeit, als wir auf der Straße machen, schon da einen Anspruch drauf hätten.
Und vielleicht gibt es ja auch Bereiche, gerade in dem Ehrenamtlichen, habe ich noch in der Sendungsvorbereitung gedacht, wo es eigentlich auch ein gutes Zeichen ist, dass man kein Geld dafür bekommt. Zum Beispiel, wenn man mit Schülern zu tun hat, die man nochmal irgendwie begleitet oder auch vielleicht in Obdachlosenhilfe. Eben weil man nichts bekommt, hat das ja auch nochmal mehr Gewicht. Ich kümmere mich um dich.
Genau, also es ist ja wirklich etwas, was man tut, weil man möchte, dass es demjenigen besser geht und was man wirklich authentisch macht und nicht, weil man jetzt Geld dafür bekommt. Ne? So.
Dann versuchen wir ins schwer erreichbare Oldenburg nochmal zurückzuschalten. Schönen guten Abend, jetzt sind Sie dran.
Ja, da bin ich wieder. Hallo.
Sie sind selbst aktiv, haben Sie gesagt, im Ehrenamt. Sie können nochmal in dieser wunderbaren Festnetztelefonleitung uns erzählen, was Sie machen.
Genau. Ich bin jetzt Anfang des Sommers als Leichtathletiktrainerin wieder eingestiegen für Kinder. Die sind zwischen 8 und 10 in meiner Gruppe. Genau. Und dafür habe ich Stunden reduziert. Ich bin selbstständig sonst. Also wenn ich nicht arbeite, kommt halt auch wirklich nichts rein. Ich habe keine Mitarbeiter. Und da habe ich bewusst gesagt, ich reduziere da jetzt ein bisschen und habe dann diese Zeit für die Kinder, fürs Training über und gönne mir das sozusagen, das dort zu machen.
Und haben die Menschen in ihrem Umfeld Verständnis dafür oder haben sie vielleicht sogar jemanden schon dazu aktivieren können, zu sagen, das lohnt sich echt, da kriegt man auch viel zurück?
Also mein Mann fand das klasse, der sagte, klar, mach das doch, das ist eine schöne Sache. Gut, er ist da auch Abteilungsleiter und selber Trainer, deswegen steht er da natürlich auch komplett mit hinter. Genau, nee, und ansonsten viele positive Sachen einfach, dass die Leute sagen, ja, ach schön und Mensch, Kinder, das ist ja immer was Tolles und Bewegung, ja.
Haben Sie das denn hürdenfrei empfunden, das Engagement? Gerade gibt ja auch, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet, wird schnell ein polizeiliches Führungszeugnis, noch ein erweitertes verlangt. Hat das Ihnen das leicht gemacht oder ist es egal gewesen?
Nein, das war jetzt nicht so wild. Da hat der Verein uns unterstützt mit allem, was die da machen können. Das war gar keine große Sache und das ist ja auch was Gutes. Ne? Das hat ja auch dann mit Vertrauen zu tun und nee, das war nicht schlimm.
Würden Sie denn dennoch gerne auch so ein bisschen ein kleines Entgelt bekommen oder sagen Sie, darum geht es beim Ehrenamt eben nicht? Das lockt mich nicht.
Genau, also wir bekommen ein ganz bisschen was für die Stunden, die wir im Training geben. Aber natürlich, wenn ich Wettkämpfe vorbereite, wenn wir Sitzungen haben, wenn die ganzen Elterngespräche, Planungen, das kommt ja alles noch obendrauf. Aber das macht es jetzt nicht aus. Also dann könnte ich auch in meiner Praxis arbeiten, da würde ich ja genug verdienen. Und das war ja bewusst der Punkt zu sagen, das möchte ich eben nicht. Und das bisschen weniger, das ist jetzt gar nicht schlimm, weil ich dafür eben was ganz Tolles anderes dann bekomme.
Dann hoffe ich, dass das auch anhält, dass Sie diese Wertschätzung weiterhin spüren, weil genau das ist ja auch so ein bisschen das Benzin im Tank, den man doch selbst auch einen anstrengenden Alltag hatte und dann trotzdem sich nochmal aufrafft. Erstmal schöne Grüße nach Oldenburg. Frau Dickebohm hat uns erklärt, warum sie sich engagiert und das so ein bisschen das gespiegelt, was auch Frau Diem sagt. Ich kann damit gut leben, irgendwie im Job ein bisschen weniger zu machen, muss es eigentlich auch, weil das so intensiv geworden ist in meinem Leben.
Ja, ich glaube, es fing damit an, dass ich meine Arbeitszeit reduziert habe und
Die Möglichkeiten danach
gewählt habe.
Wir haben eine Mail von Iris Ruther aus Borgdorf-Seedorf. Sie hat geschrieben, das ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde, ich möchte auf die Arbeit von Gemeinderätinnen und Räten aufmerksam machen. Das hatte ja auch Herr Glaser eben schon mal so angesprochen. Sie arbeiten in den Ausschüssen als Vorsitzende oder Mitglieder der Bürgermeister. Sie arbeiten zu komplexen Themen, stehen auch für kleine Gemeinden auf der Agenda aktuell. Zu nennen wären Bau-, Kultur-, Sport- und Umweltausschuss. Oft sind Mitglieder vom Gemeinderäten in 2 Ausschüssen tätig und halten den Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern. Meiner Meinung nach haben Gemeinderatsmitglieder auch eine höhere Aufwandsentschädigung verdient, schreibt uns Frau Ruther. Vielen Dank erstmal für Ihre Mail. Birgit Zaschka ist unsere Redezeitgast heute. Sie ist ehrenamtliche Bürgermeisterin im Bernit in Mecklenburg-Vorpommern. Wie ist das bei Ihnen? Zu wie vielen Ausschüssen müssen Sie eigentlich, wenn die Gemeinde wieder arbeitet? Sie müssen in allen wahrscheinlich dabei sein. Zumindest habe ich online gesehen, dass die Kürzel der Ausschüsse bei Ihnen alle genannt werden.
Ja, es ist tatsächlich so, als Bürgermeisterin ist man erstmal per se auch gesetzt im Amtsausschuss. Also im Amt für Zollern bin ich per se gesetzt und natürlich auch in unserem Hauptausschuss, den wir in der Gemeinde haben, den ich dann auch selber führe. Jetzt muss man tatsächlich sagen, die Gemeinde bei uns, obwohl sie so sehr groß ist, hat gar nicht separat so viele Ausschüsse, hängt aber einfach aus der Vergangenheit damit zusammen, dass alles, was wir tun, natürlich viel Geld kostet, also Ausschüsse kosten Geld. Und da hat vor langer Zeit die Gemeinde, als es nicht so gut ging und wir noch in den Minuszahlen standen, also in den roten Zahlen, viel reduziert, unter anderem auch die Ausschüsse. Dadurch haben jetzt letztendlich die Gemeindevertreter und ich auch in dem einen Ausschuss und in der Gemeindevertretung mehr zu tun. Aber was ich natürlich sagen muss, als Bürgermeisterin bin ich natürlich im Ampelzulern nicht nur dann im Amtsausschuss, sondern wir haben noch bei uns die regionale Schule bis zur 10. Klasse. Das heißt, das ist die Amtsschule. Das heißt, da will ich natürlich als Gemeinde Bernitz wissen mit dem größten Anteil, was passiert im Bildungsausschuss. Also geht man in den Bildungs- und Schulausschuss rein. Haushalts- und Finanzausschuss des Amtes gehört automatisch mit dazu.
Frau Saschka, wir nehmen gleich nochmal auch den Aspekt mit, dass es komplexe Themen, die auf die Gemeinden sind, die da einprasseln und wie man da aufgestellt ist, wo man vielleicht sich auch Hilfe holen kann. Da kommt Herr Glaser gleich ins Spiel. Und wie man damit umgeht, wenn man ganz schön Gegenwind bekommt, auch von den eigenen Bürgern und Bürgerinnen bei sich vor Ort. Heute unsere NDR-Info-Redezeit dreht sich um das große Thema Ehrenamt. Das kann das politische Ehrenamt sein, wie im Fall einer Bürgermeisterin, einer ehrenamtlich, oder wie unser Gast Frau Diem, die sich für die Obdachlosenhilfe engagiert. Wer engagiert sich eigentlich noch fürs Land, ist unsere Frage. Vielleicht ja Sie auch, dann erzählen Sie uns sehr gerne davon. 0800 44 17 77, die in der Inforedezeit, geht gleich nach diesen Nachrichten weiter.
Die Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Constanze Semidey. Die Opposition hat die Beschlüsse der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg kritisiert. CDU-Chef Merz sagte, das sogenannte Wachstumschancengesetz werde aus seiner Sicht keine Zustimmung der Länder bekommen. Aus Berlin Oliver Neuroth.
Der Bund habe eine bessere Möglichkeit, Mittelstand und Industrie zu entlasten, nämlich indem er den Soli abschafft, sagte Merz im Interview mit den Funke-Medien. NRW-Ministerpräsident Wüst von der CDU nennt das Ergebnis von Meseberg eine echte Enttäuschung für den Industriestandort Deutschland. Kritik am Wachstumschancengesetz kommt auch vom Deutschen Städtetag. Präsident Lewe spricht von einer echten Hiobsbotschaft für die Städte. Er rechnet vor, dass die Kommunen rund 7 Milliarden Euro Steuern weniger einnehmen, wenn das Gesetz in dieser Form kommt.
Die Afrikanische Union hat sich besorgt über die Lage in Gabun geäußert. Sie verurteilte den Militärputsch in dem Land und forderte eine schnelle Rückkehr zur Demokratie und verfassungsgemäßen Ordnung. Die Armee und die Sicherheitskräfte müssten die physische Unversehrtheit von Präsident Ali Bongo und seiner Familie garantieren. Zuvor hatte eine Gruppe von Militärs die Machtübernahme in Gabun verkündet. Hurricane Idalia ist an der Westküste Floridas auf Land getroffen und hat dort massive Überflutungen ausgelöst. Inzwischen stuften die Behörden den Sturm allerdings auf die niedrigste Stufe 1 herunter. Aus Washington Katrin Brandt.
Bis jetzt hat Idalia in Florida keine Todesopfer gefordert, sagte Gouverneur Ron DeSantis am Mittag. Rettungsteams seien in die am stärksten betroffenen Gegenden unterwegs. In Steinhatchee, einem Küstenort, stieg der Pegel innerhalb von 2 Stunden um rund 3 Meter, berichtete CNN. Die Städte Savannah und Charleston bereiten sich nun auf Stromausfall und Hochwasser vor. Weil das Wasser des Golfs von Mexiko sehr warm ist, kann der Hurrikan besonders viel Feuchtigkeit aufnehmen. Bis zum Abend soll er South Carolina erreichen.
In Venedig haben die diesjährigen Filmfestspiele begonnen. Zur Eröffnung der Biennale kamen wegen des Streiks der Drehbuchautoren und der Schauspieler in den USA deutlich weniger Filmstars. Neben den Mitgliedern der internationalen Jury war vor allem italienische Prominenz zu sehen, etwa das Filmteam des Eröffnungsfilms Kommandante. Das Drama ist einer der 23 Beiträge, der in diesem Jahr im Wettbewerb um den Hauptpreis, den Goldenen Löwen, konkurrieren. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Abend bewölkt, gebietsweise Schauer und Gewitter. 15 Grad in Emden bis 20 Grad in Pasewalk. In der Nacht unbeständig mit Regen, örtlich Gewitter 15 bis 9 Grad. Morgen mehr Wolken als Sonne und gelegentlich Schauer oder Gewitter 16 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: am Freitag Sonne und Wolken, einzelne Schauer 19 bis 21 Grad. Am Sonnabend wird es heiter bis wolkig, dabei meist trocken bei 20 bis 24 Grad. Und das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Mit Nina Zimmermann heute Abend reden Sie gerne mit uns mit 08000 441777 oder mailen Sie uns, das geht auch auf ndr.de. So wie Hans-Jürgen Dursteler aus Norderstedt das schon getan hat, der zum heutigen Thema Ehrenamt eine Mail geschrieben hat, die ich Ihnen jetzt mal vorlesen möchte. Schönen guten Abend, ich möchte alle Mitbürger ermuntern, ein Ehrenamt zu übernehmen, denn ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiter würde so manches es nicht geben. Der Mitternachtsbus für Obdachlose, das Willkommensteam für Geflüchtete in Norderstedt, die Führung durch den Hamburger Michel, die Essensausgabe der Tafeln oder die Betreuung von Patienten in den Krankenhäusern durch die grünen Damen und Herren. Es gibt ganz viele Aufgaben mit unterschiedlichem körperlichen Einsatz und Zeitaufwand. Für jeden könnte eine Aufgabe passen. In vielen Kommunen gibt es ja auch Mitarbeiter, die helfen, das geeignete Ehrenamt zu finden. Das Gefühl, mit seiner Tätigkeit anderen Menschen zu helfen, ist sehr befriedigend. Ich gehe nach meiner Aufgabe bei der Tafel sehr zufrieden nach Hause. Vielen Dank für Ihre Mail. Ja, wir fragen heute Abend, wer engagiert sich denn eigentlich noch für die Gesellschaft? Und wir sprechen bis 22 Uhr hier gemeinsam um das Ehrenamt, so wie Herr Dursteler es gerade beschrieben hat. Das Ehrenamt, das wir da natürlich auch im Hinterkopf haben, wenn Menschen sich eben so für Soziales engagieren. Aber auch das Ehrenamt, das Politische, beschäftigt uns heute, das man für ein paar Jahre fest übernimmt. Und das sind meine Gäste. Hier im Studio bei mir ist Susanne Diem, engagiert bei der Hamburger Obdachlosenhilfe Bergedorfer Engel. Wir haben Birgit Zarschka dabei, ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Bernit in Mecklenburg-Vorpommern. Und auch aus Mecklenburg-Vorpommern zugeschaltet ist Klaus-Michael Glaser. Er ist selbst auch Ehrenamtler, auch Kommunalpolitiker, aber er ist auch Jurist bei Städte- und Gemeindetag in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt hatten wir direkt vor der Unterbrechung durch die Nachrichten ja eine Mail von Frau Ruther. Und die schrieb in ihrer Mail, dass auf die ganzen Gemeinden, auch hier im Norden, komplexe Themen warten. Und das muss bearbeitet werden. Ist das auch so bei Ihnen zutreffend, Frau Zarschka? Komplexe Themen, nicht nur gebe ich da ein Grundstück frei, sondern wirklich mittlerweile durch das, was unsere Welt so passiert ist, Sachen, von denen Sie selbst vielleicht nicht gedacht hätten, dass Sie sich damit mal beschäftigen müssen?
Ja, natürlich. Also diese komplexen Themen, die erwarten jeden, der sich in einer Gemeindevertretung und eben auch in dem Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin engagiert. Wenn ich zurückdenke, ich bin 2014 gewählt, 2015 kam dann gleich die erste Flüchtlingssituation, die nicht einfach war, und trotzdem, wir haben unser Bestes gegeben und wir haben Lösungswege gefunden mit unseren vielen Bürgerinnen und Bürgern. Das waren, wie Sie sich vorstellen können, nicht immer sehr einfache Dinge, die dort tatsächlich auch passiert sind. Aber wir haben dann auch gemerkt, viel Reden und viel Engagement kommt am Ende auch Feedback zurück, und wir haben die Sache gemeistert. Die Corona-Zeit war nicht einfach. Und man muss auch sagen, nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine ist es am Ende so, auch da haben wir Themen, die uns ja so, und die ich auch mir gar nicht vorstellen konnte, als ich kandidiert habe damals als Bürgermeisterin. Das sind schon komplexe Themen, die dazukommen, die sofortige Handlung tatsächlich auch nach sich ziehen, wo man nicht erst lange überlegen kann, man kann nicht irgendwo nachlesen, man kann sich auch nicht irgendwo Rat holen, sondern man ist dann gefragt, gemeinsam in der Gemeinde sofort auch Lösungswege herbeizuführen. Und das sind Dinge, die lernt man nicht. Das bringt die Praxis, das bringt das Leben mit sich. Und dann haben wir natürlich den gesamten Bereich Finanzen, denn es ist ja nicht damit getan, so wie Sie es eben gesagt haben, hier mal ein Baugrundstück freigeben, sondern wir haben ja auch letztendlich das Thema, es soll unseren Bürgerinnen und Bürgern gut gehen in den Kommunen, in den Gemeinden, die sollen sich wohlfühlen. Da gehören viele Dinge dazu. Und da kann man von der Straßenbeleuchtung bis zu den jetzt fehlenden Hortplätzen, wo Bauten anstehen, bis zum barrierefreien Wohnen, was benötigt wird in den Gemeinden. Es sind also ganz, ganz viele Dinge. Und Entscheidungen machen auch nicht immer Spaß. Also wir müssen auch Entscheidungen treffen in der Kommunalpolitik, die schwierig sind, die natürlich oft auch für die Bürgerinnen und Bürger unverständlich, aber einfach notwendig sind, weil wir am Ende uns in diesem Bereich auch an die vorgegebenen Gesetze, an die Kommunalverfassung halten müssen.
Dass wir ehrenamtliche Bürgermeister haben, darüber haben wir ja auch kurz vor der Unterbrechung noch gesprochen. Und da hat Herr Glaser gesagt, das ist, ich formuliere es mit meinen Worten, auch eine ganz feste DNA unseres Landes, dass wir selbstverwaltet sind. Aber mit diesem ganzen Rüstzeug kommt ja ein Laie gar nicht dann ins Amt. Herr Glaser, da kommen Sie ins Spiel, auch als Jurist beim Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern. Helfen ehrenamtlichen Bürgermeistern, Verordnungen, Vorhaben in korrekte Form zu gießen, oder?
Ja, wir bemühen uns, schon von Anfang an die neuen Gemeindevertreter zu schulen. Ganz am Anfang, da sind sie noch aufnahmefähig, da sprechen wir mit ihnen über die Kommunalverfassung, über das Haushaltsrecht, damit sie ein bisschen mitreden können von Anfang an. Dann haben wir ein sehr schönes Fortbildungsformat, was Frau Saschka auch gut kennt. Im Winter sind wir eine Woche auf Rügen und machen eine Bürgermeisterwoche. 70 ehrenamtliche und hauptamtliche Bürgermeister werden da geschult im Baurecht, im Verwaltungsrecht und im Kommunalrecht. Und das bringt allen viel Spaß. Und natürlich der Austausch nebeneinander ist da auch sehr schön und wichtig.
Sie sagen so, das klingt viel Spaß. Aber das ist in der Tat auch, was Sie...
Das ist auch Spaß,
ja?
Aber wir kriegen auch wirklich eine Menge mit.
Das ist ja auch...
Das
ist auch genau das Punkt, was wir fragen, wie kann man Menschen zu mehr Ehrenamt bewegen, und wenn man ins politische Ehrenamt geht, ist das ja auch eine klare Aussage, du wirst da jetzt nicht allein gelassen, sondern du bekommst da die Rückendeckung, in dem Fall auch von Ihnen, vom Städte- und Gemeindetag und vom Landtag. Genau. Ich würde an dieser Stelle, weil die Telefonleitungen sich füllen, gerne mal Hannelore Schmidt aus Eckernförde dazu holen, die selbst auch das Ehrenamt bestens kennt. Schönen guten Abend, Frau Schmidt.
Guten Abend.
Was haben Sie geleistet? Wo waren Sie aktiv ehrenamtlich?
Ich habe über 50 Jahre ehrenamtliche Sachen gemacht, vorwiegend in der Kirche, mit Kindern, mit Konfirmanden, mit Seniorenkreisen, Frauenkreisen. Ich bin viel unterwegs gewesen in den Missionswochen in Schleswig-Holstein und habe da von meinen Reisen zum Beispiel nach Indien, wo ich auch mit Frauen genäht und gestrickt habe, erzählt, oder Tansania, und habe gemerkt, dass Ehrenamt solch einen Spaß macht. Ich habe hier in Eckernförde 20 Jahre bei der Bahnhofsmission ehrenamtlich gearbeitet und immer so viele neue, interessante Sachen erlebt, die mich einfach begeistert haben. Ich habe geholfen beim Ein- und Aussteigen und Fragen beantwortet, Rat gegeben. Und es gab auch immer mal bei uns in der Bahnhofsmission einen Kaffee, wer eben wollte. Und eine Sache wollte ich noch hinzufügen, das ist das Tandem, so nennen wir das hier. Und zwar haben Jüngere sich um Ältere gekümmert, die gerne mal ein Gespräch wollen oder zum Arzt gebracht wollen oder einfach mal einen kleinen Ausflug. Und so habe ich auch eine ganze Reihe Menschen begleitet. Heute bin ich selber so weit, dass ich schon Begleitung brauche.
Das hört sich gar nicht so an, Frau Schmidt, aber ich höre auch raus, dass das Ihr Leben durch die Jahrzehnte auch bereichert hat, und das ist im Grunde ja die beste Werbung, die man fürs Ehrenamt machen kann.
Ja, ganz genau, ganz genau. Aber es ist heute auch so sehr schwer, Ehrenamtliche zu finden. Keiner möchte mehr bei der Bahnhofsmission machen und arbeiten, der nicht dafür auch entlohnt wird. Und deswegen wird manches auch wirklich eingehen.
Und dann ist die Frage, wie wir uns dann neu aufstellen müssen. Dass man keinen Nachwuchs bekommt, Frau Schmidt, das ist ein gutes Stichwort, das Sie mir da geben. Ich grüße Sie nach Eckernförde und danke, dass Sie heute Abend angerufen haben. Denn Alain Mertens aus Hamburg ist dran. Guten Abend.
Guten Abend.
Das Nachwuchsproblem, das treibt Sie auch total um, oder?
Ja, ich leite ja ehrenamtlich im Hamburger Kiez eine Kleiderkammer für Obdachlose und Bedürftige. Und wenn ich mich da mit anderen Ehrenamtlichen unterhalte, so der rote Faden, das ist speziell in dem Bereich auch an Berührungsängsten scheitert, weil das sind ja Menschen wie Sie und ich, mit denen hat man im Alltag nichts zu tun. Und wie geht man auf diese Menschen zu? Wie holt man die ab? Und wie schenkt man denen nicht nur eine Hose, eine Jacke, sondern einfach ein Lächeln, eine Berührung, ein nettes Wort? Und das ist so ja, der Konsens, dass die Menschen sagen, in meinem Freundeskreis, die sagen alle, super, toll, Anna, dass du das machst. Aber auch keiner, der sagt, hey, komm mal mit, ich möchte das mal anschauen. Und das ist so ein bisschen so, dass die Quersumme, dass andere das auch sagen, da sich dran zu beteiligen, da tun die sich schwer. Das finde ich an sich sehr schade. Also ich, meine Motivation ist wirklich, ja, Menschen Zeit schenken, Aufmerksamkeit, und leider Gottes ist es ja im Alltag so, dass diese Menschen ja manchmal ganz übel beschimpft werden oder sogar körperlich attackiert werden, und man merkt das einfach, wie dankbar die sind in dem Moment.
Und einer hat mir gesagt, das Schlimmste ist, ignoriert zu werden. So zu tun, als ob man nicht da ist. Und diesen Blick kennt ja auch, so glaube ich, jeder in der U-Bahn, dieses Ausweichen, ne? Ich habe dich nicht gesehen. Und das schmerzt umso mehr. Wir haben auch Frau Diemder, die ja im ganz ähnlichen Bereich sich auch für Obdachlose engagiert. Ich danke, Herr Mertens. Erstmal, Frau Diemder, das, was Herr Mertens angesprochen hat, hält ja auch ab von einem Ehrenamt wie Ihrem, dass man sagt, ah, ich weiß nicht, wie ich auf die zugeben soll. Haben Sie da so Möglichkeiten, einem die Angst zu nehmen, wenn ich auf Sie zukomme und sage, ich würde schon gerne bei den Bergedorfer Engeln mit, aber ich weiß nicht, ob ich mit Menschen kann so.
Also wir laden immer Leute, die Interesse haben, bei uns mitzuhelfen, laden wir immer einen auf die Reeperbahn und sagen, Mensch, komm noch mal vorbei und verteil mal Kuchen. Wir haben da so ein ganz langes Buffet aufgebaut, und leider kommen, würde ich mal sagen, von allen, die anfragen und sagen, sie würden gerne mal mithelfen, kommen vielleicht 95% dann tatsächlich mal vorbei. Mir ist es aber auch jetzt nicht unbedingt wichtig, dass wir neue Helfer akquirieren, weil wir ganz gut aufgestellt sind als Team. Mir ist es auch wichtig, die Leute einfach so darüber zu informieren, wen sie da so vor sich haben, ne? Den sie in der U-Bahn irgendwie eklig finden und der riecht und so. Und ich habe ja bei meinem Job ständig wechselnde Kollegen, und dann kommt man irgendwann immer auf das Thema, und dann erzähle ich halt, was das für Leute sind. Also wir haben einen, der eine Werbeagentur hatten, wir haben einen Geigenbauer, eine Steuerfachgehilfin, also die Leute kommen aus einem ganz normalen Leben und werden durch eine Lebenskrise auf die Straße katapultiert, jetzt mal in Kurzform, und für den Passanten, der da Berührungsangst hat oder sowas, ist das halt einfach nur irgendjemand, der ungepflegt ist, der riecht, der betrunken ist oder vor sich hin brabbelt, und aber der Mensch, der dahinter steckt, da sind viele dann erstaunt und sagen, ach Mensch, das ist ja interessant, und ich sage auch immer, geh auf die Leute zu und frag sie, ob sie irgendwas haben wollen. Stell denen nicht einfach irgendwie eine Pizza hin, sondern frag sie irgendwie, ob sie was brauchen, ob man ihnen irgendwie helfen kann. Und das trauen sich dann doch relativ viele.
Wenn sich der ein oder andere jetzt so erkennt und sagt, ach, eigentlich kann ich mir das doch gut vorstellen, in welchem Bereich auch immer, würden Sie denn sagen, es gibt so eine Mindeststundenzahl des Engagements? Lohnt es sich erst ab, wenn ich 4 Stunden in der Woche Zeit?
Nee, überhaupt nicht. Also da gibt es überhaupt keine Grenze. Wenn man jetzt bei uns hilft, ich sag mal, bei so eine Sonntagsverteilung, die da geht vielleicht 4 Stunden, wenn man jetzt nicht selber Ware produziert. Also wir köcheln, ich koche auch, das ist natürlich dann schon ein bisschen umfangreicher. Aber ich versuche die Leute auch zu motivieren, einfach durch ihre Straße zu gehen und den Nachbarn den obdachlosen Nachbarn einfach anzusprechen. Und das ist ein Aufwand, der dauert 5 Minuten. Aber so hat man Kontakt hergestellt, hat den Menschen wahrgenommen, und das verschafft dem auch schon ein ganz gutes Gefühl und dem Helfenden auch.
Den mangelnden Zeitfaktor sagen nämlich die meisten Leute, wenn sie gefragt werden, ob sie sich engagieren wollen, und sagen, ich habe dafür nicht so viel Zeit. Aber das sind auch die kleinen Gesten und die kleinen Momente, die vielleicht schon diesen ersten Schritt bedeuten. Johann Marius aus Kloppenburg ist dran. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich wollte nur eine Idee mitteilen, und zwar die Ehrenamtlichen, die nicht da sind für die Hunderttausenden von Familien mit Migrationshintergrund, die in Deutschland mit Kindern sich da auf eine ganz einfache Arbeit, also mit Mindestlohn, engagiert haben, und die einfach sowohl von den Behörden als auch quasi von sämtlichen ehrenamtlichen Institutionen sich verlassen fühlen, weil niemand deren Sprache kann. Also nicht, weil es vielleicht keine Hilfsbereitschaft geben würde, seitens zum Beispiel Caritas oder Rotes Kreuz oder andere. Aber wegen dieser Sprachbarriere kann man denen einfach nicht helfen. Und sie müssen sich überlegen, es gibt Tausende von Alleinerziehende mit Kindern in Deutschland, die zum Beispiel nie 0 Euro Kindergeld bekommen haben, weil sie, weil ihnen niemand geholfen hat, einfach bei den Behörden zum Beispiel hinzugehen und sich die Anträge zu stellen. Weil es ist nicht so einfach, wie man sich das denken würde.
Nee, das denke ich mir übrigens auch nicht, dass das einfach ist, ehrlich gesagt.
Und die Ehrenamtlichen, und damit, ich will mich kurz fassen, und deswegen finde ich es total egoistisch von den Politikern, und dass immer nur die Beamten oder Nichtbeamten entgeltet werden. Denn ich habe viel so in den Bekanntenkreisen angefragt, auch bei der orthodoxen Kirche, wo vielleicht zum Beispiel Rumänisch sprechende oder Bulgarisch sprechende, ob sie, und die haben gesagt, wir würden gerne helfen, aber wir sind selber in der Arbeit. Wir sind keine Rentner. Wir haben nicht einfach die Zeit. Und deswegen, ich finde, dass man ein kleines Entgelt denen, wenn man das irgendwie gesetzlich durchbringen würde, das würde viel mehr Hilfeleistung dann sein von Ehrenamtlichen. Ich finde sowieso die Ehrenamtlichen die Heroes of our society zurzeit. Ich sage es ganz offen. Ich weiß, was es für eine schwere Arbeit ist. Es ist einfach ungemein schwer ehrenamtlich mit all den Problemen. Manchmal fühlt sich total allein verlassen. Und das wollte ich eigentlich mitteilen. Vielleicht dafür, ich bin deswegen eher für ein, wer kein Entgelt nehmen will, okay, aber man sollte auch die Variante irgendwie organisieren, dass Ehrenamtliche einen Mindestsatz bekommen, damit sie ihresgleichen helfen können.
Ich fand das eine ganz charmante Formulierung.
Kann ich da mal einmal reingreifen?
Und ich würde das gleich so viel, ich würde Herrn Maris ganz kurz verabschieden und ihn doch mal danken für dieses, die Ehrenamtlichen sind die Helden unserer Gesellschaft, und gleich mal auch in dem Fall die Kommunalpolitikerin zu holen, nämlich Frau Czaka, die einen Blick immer auch auf den Geldbeutel haben muss als Bürgermeister, als Ehrenamtliche. Was sagen Sie zu der Idee?
Ja, also ich glaube, man kann das eine nicht mit dem anderen unbedingt so tatsächlich vergleichen. Also das Ehrenamt, das Gemeindevertreter und das Bürgermeister, was Stadtvertreter ausüben, sie tragen ja für viele Menschen Verantwortung und treffen Entscheidungen. Das kann man nicht unbedingt mit jedem anderen Ehrenamt, alle sind wichtig, aber tatsächlich so genau vergleichen. Ich bin selber auch Vorsitzende bei uns im Förderverein der Miniaturstadt. Da sind ganz viele Langzeitarbeitslose mit integriert und wir machen Kinderferiencamps. Also langzeitarbeitslose Menschen machen für andere Kinder aus allen sozialen Ebenen letztendlich Kinderfreizeitbeschäftigung und viele, viele andere Dinge auch. Sie sind in der Gesellschaft aktiv und das sind ja tatsächlich die Menschen, die bei uns das geringste Einkommen haben, die Langzeitarbeitslosen. Aber sie sind integriert in der Gesellschaft. Es macht ihnen Spaß. Es ist wie eine große Familie. Sie helfen sich untereinander. Sie helfen anderen Menschen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Es gibt ganz, ganz viel. Und dort bei uns im Förderverein gibt es auch keinen Menschen, der jetzt Geld kriegt, irgendetwas bekommt, wo ich immer, wie gesagt, sagen muss, selbst der Langzeitarbeitslose setzt sich, wenn er kann, noch ins Auto, ansonsten aufs Fahrrad, kommt hin, macht mit. Und es ist eine Gemeinschaft und sie haben ein gutes Gefühl für sich. Das hat ja auch was mit Wertschätzung für sich selber zu tun. Also am Ende muss man sagen, Arbeit hat auch was mit eigener Wertschätzung zu tun und nach außen.
Und, aber die Idee fand ich, insofern ist ja immer, geht's um Geld, ganz oft in unserer Gesellschaft. Und wir müssen priorisieren. Und das gefällt dann auch nicht jedem. Die Idee von Herrn Marius war einfach zu sagen, ich glaube niemanden, der mich begleitet aufs Amt, der die Sprache spricht, diese nämlich selbst arbeiten. Aber ich denke, Herr Glaser ist ja vom Städte- und Gemeindetag uns zugeschaltet. Das sind einfach Gelder, die in Kommunen gar nicht da sind, dass man so Piloten noch an die Seite stellt, oder?
Ja, kommt drauf an. In den größeren Städten kann man das vielleicht machen, teilweise auch mit Hilfe von sozialen Organisationen und vielleicht da auch ein kleines Entgelt geben. In den kleineren Gemeinden eher nicht. Ja. Da ist das Ehrenamt selbst schon beschäftigt, den Haushalt auszugleichen und dann eben die Einrichtungen wie Kindergarten, Schule und vor allem auch Jugendarbeit zu fördern. Da passt das also nicht.
Herr Krütz, aus Krützen ist Heiko Triolo schon am Telefon. Das ist ein Thema, das anscheinend viele umtreibt, weil das Ehrenamt so oft auch fehlt oder weil es so berührt. Ich bin mal gespannt, was die Geschichte von Herrn Triolo ist. Guten Abend.
Guten Abend.
Sind Sie selbst aktiv im Ehrenamt?
Also ich bin, ja, also immer wieder mal. Ich bin ja seit Juni diesen Jahres Gemeindevertreter bei uns geworden im Ort und habe früher als junger Mensch als Gruppenleiter gearbeitet und habe auch im Kindergarten mal mitgeholfen. Also ist schon einiges, was ich gemacht habe.
Und wir reden ja darüber, welche Anreize es geben könnte. Wir haben gerade noch mal über Geld gesprochen, auch durch unseren Hörer Herrn Marius, der gesagt hat, kann man denen nicht doch ein bisschen was auf den Weg geben, damit es sich lohnt? Sie haben auch einen Vorschlag. Welchen?
Ja, also ich habe das, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich hatte das mal im Radio gehört, eine Politiker oder Politikerin hat das gesagt. Ich fand die Idee sehr gut. Und zwar kann man ja vielleicht Jahre gestaffelt, wenn jemand mehrere Jahre in Ehrenamt aus ist, vielleicht das mal die Rente aufstocken oder früher in Rente gehen können dafür. Ja? Also dass man das wirklich sagt, wenn einer 10 Jahre in Ernst arbeitet, warum
soll er nicht? Auch Ihre Verbindung ist so ein bisschen kuschelig, aber das sind wir in Norddeutschland durchaus mit Handynetzen gewohnt. Ich danke aber erstmal für den Gedanken zu sagen, auch gerade für jemand, der schon sich auf die Rente zubewegt oder einfach Rentenpunkte sammeln könnte, zu sagen, wenn du dich für die Gesellschaft schon so engagierst, dann wäre das das Bonussystem, das man sich vielleicht auch überlegen könnte. Kann man sich sowas überlegen, Herr Glaser? Das ist ja auch etwas, was zumindest, wenn man mal einen ganz weiten Boden spannt, zu einer neuen Regelung, nämlich was die Ampelkoalition für die Einbürgerung lockern möchte. Der Gesetzentwurf ist ja noch in der Abstimmung, aber zur Reform würde auch gehören, wer sich im Ehrenamt engagiert, der kann auch schneller als 5 Jahre sich um eine Einbürgerung bemühen. Also, weil es besondere Integrationsleistung ist. Es ist ja auch so ein Bonussystem, oder?
Ja, dieses Bonussystem kann ich auch gut nachvollziehen. Rente ist immer so ein bisschen schwierig, weil da sehr viel Bürokratie dranhängt. Zurzeit ist es genau gegenteilig bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Unsere ehrenamtlichen Bürgermeister werden zwangsverpflichtet, Beiträge in die Rentenversicherung zu zahlen. Da wird ihr Ehrenamt wie ein Beruf behandelt, obwohl sie einen anderen Beruf schon haben. Und sie müssen zahlen. Wir kämpfen dagegen an. Als Städte- und Gemeindetag haben gerade vor kurzem ein Verfahren gewonnen vom Landessozialgericht, was 12 Jahre ging. Und jetzt kriegt dann der Bürgermeister, kriegt das so, oder die Bürgermeisterin kriegt das zurückbezahlt. Aber die Deutsche Rentenversicherung Bund erkennt die Urteile unseres Landessozialgerichts nicht an und nimmt immer noch von unseren Bürgermeistern Geld, wo es keine Gegenleistung für gibt. Also Rente ist für unsere ehrenamtlichen Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern eher ein rotes Tuch, weil ganz im Gegenteil, wir zahlen ein in sein System, wo wir nichts von haben. Es gibt für Feuerwehr, hat man das auch schon gedacht, ob das vielleicht etwas ist, Rentenpunkte für Feuerwehrleute. Aber man hat festgestellt, dass man ja gerade junge Leute in die Feuerwehr haben will. Für die ist die Rente meistens zu weit weg. Das ist nicht so das richtige Lockmittel für. Aber darüber nachdenken muss man selbstverständlich. Das ist eine Idee. Danke.
Es hat ja auch Frau Zaschka am Beginn der Sendung gesagt, also mit dem richtigen Plus geht sie da dennoch nicht vom Hof am Ende des Abends. Wir haben einen nächsten Anrufer, den ich noch dazu nehmen möchte vor den Nachrichten. Joachim Albrecht aus Klein-Trebow ist dran. Schönen guten Abend, Herr Albrecht.
Ja, schönen guten Abend.
Sie sind auch ehrenamtlich aktiv und zwar ja, in einem Bereich, der eigentlich ganz doll ans Herz geht, weil man ganz oft Menschen gehen lassen muss.
Ja, das ist die Sterbebegleitung, die ich jetzt seit 17 Jahren mache. Und wenn eben gerade das Gespräch über die Vergütung war, das, denke ich, ist nie Thema bei uns gewesen, die wir im Ehrenamt in der Sterbebegleitung sind. Ich denke, da sind es ganz andere Aspekte, die die Sinnfälligkeit dieses Ehrenamtes erfahrbar machen. Und diese Bereicherung möchte ich beispielsweise nie missen, dass ich dieses Ehrenamt seit langer Zeit ausübe.
Sie sind in einem Hospiz dann auch angedockt gewesen und haben die Menschen da bis in den Tod begleitet.
Aber in den verschiedenen Aufenthaltsorten, sei es nun im privaten Bereich oder im Altenheim, oder im Hospiz selbst, ja.
Wenn es das Geld nicht ist, was einen zu einem Ehrenamt wirklich schmackhaft machen könnte, verlocken könnte, das ist ja wirklich auch ein inneres Gefühl, dass man das machen möchte, was Sie getan haben, Herr Albrecht. Ist es denn eine Wertschätzung, die man anders erfährt, zum Beispiel, dass man eine gute Supervision bekommt gegenseitig, dass man begleitet wird, dass man in seinen Themen gesehen wird? Oder was ist wichtig, wenn man ein Ehrenamt wie Ihres ausübt?
Supervision ist eine notwendige begleitende Unterstützung in diesem Amt. Ja, aber das Eigentliche ist die Erfahrung mit Menschen, die im Sterbevorgang sind und durch ihre Äußerungen und durch diese Gemeinsamkeit Zeit zu teilen, wird man reich belohnt aus den Erfahrungen, die Sterbende gerade in der Schlussphase ihres Lebens ja überzeugend mitteilen können.
Glauben Sie, dass Menschen nachrücken, Jüngere, die sagen, ich lasse mich auch auf sowas ein, dass das ausreicht an Menschen?
Ja, also ich bin jetzt 84 und in unserem Kreis sind auch sehr viele jüngere Menschen, die sich dadurch angesprochen fühlen, in diesem Sektor ehrenamtlich sich einzubringen.
Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass man einfach auch immer wieder wirbt und sagt, das könnte auch etwas für dich sein. Herr Albrecht, vielen Dank, dass Sie zu der Stunde noch bei uns angerufen haben und erstmal Grüße nach Klein-Trebow. Frau Diem ist ja auch bei mir, die sich für die Bergedorfer Engel, für die Obdachlosenhilfe in Hamburg engagiert. Sie ist da die zweite Vorsitzende. Es ist ja eigentlich, wenn man das so hört, was an Ehrenamt gemacht wird, diese große Bandbreite, was Sie machen, was wir heute schon von Hörerinnen und Hörern gehört haben, ist es nicht bemerkenswert, wie sehr sich der Staat auf diese Freiwilligkeit, auf das Ehrenamt verlässt?
Ja, das fällt uns auch manchmal auf und manchmal sind wir auch ein bisschen ärgerlich darüber, aber ich glaube auch, dass wir andererseits sehr verwöhnt sind in einem Sozialstaat und da sieht es in anderen Ländern, sieht die Versorgung ganz anders aus und da ist auch Ehrenamt oft gar kein Thema. Also ich habe oft mit polnischen und russischen Menschen zu tun, die dann sagen, ja, warum machst du das denn? Kriegst du da Geld dafür? Und du kriegst da kein Geld dafür? Also die sind das aus ihren Heimatländern gar nicht gewöhnt, dass man ehrenamtlich einfach so aus Spaß an der Tätigkeit sowas ausübt.
Was Sie verärgert hat, darüber können wir gleich noch sprechen, weil das auch staatliche Einrichtungen dann so ganz selbstverständlich auf Ehrenamt zurückgreifen, auch als die Ukrainerinnen und Ukrainer zu uns kamen, können Sie uns gleich noch schildern. Wir sprechen heute hier in der Redezeit über das Ehrenamt, stellen uns die Frage, wie kann man das attraktiver machen? Ist es vielleicht die Geldschraube, an der man dreht, aber da haben wir in der letzten Stunde schon gehört, das ist sie eigentlich genau nicht, sondern das ist schon eine intrinsische Motivation, dass Menschen mit einem ganz großen Erfüllung vielleicht auch aus dieser Arbeit herausgehen. Erzählen Sie uns gerne noch davon. 08000 441777. Wir hören uns für die nächste halbe Stunde gleich wieder.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21.30 Uhr mit Constanze Semidey. Nach Abschluss der Kabinettsklausur in Meseberg ist Kritik an den Beschlüssen laut geworden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst hat die Maßnahmen für Wirtschaft und Unternehmen als nicht ausreichend bezeichnet. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
Das Ergebnis von Meseberg sei für den Industriestandort Deutschland eine echte Enttäuschung, sagte Wüst. Steuerliche Entlastungen für Firmen und Eckpunkte für weniger Bürokratie sind nach Ansicht des CDU-Politikers zu wenig. Er fordert eine Reform der Energiesteuern und einen wettbewerbsfähigen Strompreis. Auch Hamburgs rot-grüne Koalition hat sich für einen niedrigeren Strompreis für energieintensive Industriebetriebe im internationalen Wettbewerb ausgesprochen. Und der Verband der chemischen Industrie warf der Bundesregierung vor, sie ignoriere eine akute Notlage.
Die Linke hat die Wahl ihrer neuen Fraktionsspitze im Bundestag auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie war eigentlich für kommenden Montag geplant und sollte auch auf einer zweitägigen Fraktionsklausur vorbereitet werden, die heute begonnen hat. Aus Berlin, Bianca Schwarz.
Die beiden bisherigen Fraktionschefs Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali wollen nicht mehr antreten. Beide machen aber so lange weiter wie nötig. Hintergrund ist der interne Konflikt um Sarah Wagenknecht. Es wird erwartet, dass sie aus der Linken austritt, um eine eigene Partei zu gründen und in diesem Fall ein paar weitere linke Bundestagsabgeordnete mit Wagenknecht gehen werden. Sollten insgesamt 2 Bundestagsabgeordnete die Linke verlassen, würde die Partei ihren Fraktionsstatus verlieren und wäre dann nur noch als Gruppe im Bundestag vertreten.
Der in einer Affäre um ein antisemitisches Flugblatt unter Druck stehende bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger hat sich als Demokrat bezeichnet. Der Chef der Freien Wähler sagte, er sei kein Antisemit und auch kein Extremist. Von den Menschen erhalte er bei Wahlkampfveranstaltungen überwiegend die Rückmeldung, dass es sich um eine Schmutzkampagne gegen ihn handle und er politisch und persönlich zerstört werden solle. Auch bei Volkswagen in Deutschland drohen wegen des Hochwassers in Slowenien Produktionsausfälle. Ein Sprecher des Autokonzerns sagte, Grund sei ein von der Überschwemmung betroffener Zulieferer von Motorteilen, der derzeit nur eingeschränkt liefern könne. Im nächsten Monat könnte es dadurch an einigen deutschen Standorten zu Ausfällen kommen. Der Sprecher ließ offen, an welchen. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht unbeständig mit Regen, örtlich Gewitter, 15 Grad auf Rügen bis 9 Grad in Meppen. Morgen mehr Wolken als Sonne und gelegentlich Schauer oder Gewitter, 16 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Freitag Sonne und Wolken, einzelne Schauer bei 19 bis 21 Grad. Am Sonnabend heiter bis wolkig, meist trocken bei 20 bis 24 Grad. Und das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Einen schönen guten Abend. Bei uns dreht sich heute alles um das Ehrenamt. Ich bin Nina Zimmermann und habe eine Studie mitgebracht, unter anderem von den Maltesern. Die haben nämlich auch mal gefragt, was hält denn sie vom Ehrenamt ab? Und 37% sagen, gesundheitliche Gründe. Und fast genauso viele, 36%, sagen, mir fehlt die Zeit. 20% fühlen sich einfach nicht verpflichtet und 9% sagen, ich spende lieber. 5% sagen, mir fehlen da die Infos. Was ja auch in der Tat sein kann, dass man gar nicht weiß, an wen man sich wendet, welche Möglichkeiten man hätte, auch wenn Kommunen mittlerweile das anbieten, dass man auf Ehrenamtsportale geht und da vielleicht auch was sucht, was zu einem passt. Über ein paar Aspekte haben wir heute Abend schon gesprochen und meine Gäste, die sprechen für ganz unterschiedliche Seiten des Ehrenamtes, die gesellschaftliche, die politische. Denn die Frage gilt ja für beide, wer engagiert sich eigentlich noch in der Gesellschaft? Bei mir im Studio ist Susanne Diem, engagiert bei der Hamburger Obdachlosenhilfe Bergedorfer Engel. Zugeschaltet ist Birgit Zaschka, sie ist ehrenamtliche Bürgermeisterin. Das ist vielleicht auch nicht allen klar, dass mancher Bürgermeister einfach ehrenamtlich da sitzt, genauso wie die Gemeindevertreter, die sich abends da die Stunden um die Ohren schlagen, wenn die Ausschüsse tagen. Sie ist aus Mecklenburg-Vorpommern für die Gemeinde Bernitz zugeschaltet und Klaus-Michael Glaser, auch Ehrenamtler, auch Kommunalpolitiker und Jurist beim Städte- und Gemeindetag in Mecklenburg-Vorpommern. Warum engagieren sich Menschen? Müsste man das Ehrenamt vielleicht besser aufstellen? Das ist eine Frage, die uns umtreibt. Und da haben wir einige Mails, aus denen ich gerne mal kurz vorlesen möchte. Zum Beispiel von Werner oder von Gustav Wehner aus Oldenburg. Ich bin seit über 20 Jahren ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen und Verbänden tätig. Und ja, Sie haben recht, es ist schwer, Nachwuchs einzubinden. Junge Leute kann ich für Projekte, Klammer auf, eine Veranstaltung oder sowas, nicht motivieren. Aber doch, dafür kann er sie motivieren. Aber nicht für eine ständige Vorstandsmitarbeit. Dafür kann ich sie nicht gewinnen. Dabei ist die Beständigkeit das Fundament einer Vernetzung im ehrenamtlichen Bereich. Das ist etwas, was Herr Glaser auch schon erzählt hatte in der vergangenen Stunde, dass jüngere Leute eher so mehr auf Projektarbeit eigentlich abzielen. Und Herr Wehner schreibt weiter, Ehrenamt ist Ehrenamt. Aber wenn zu viel Geld man mitbringen muss, dann wird das schlecht. Bei kleinen Vereinen, 50 Mitglieder, 2000 Euro im Haushalt, muss man als Ehrenamtlicher Geld mitbringen, um Kontaktfahrten zu benachbarten Vereinen oder anderen Anlässen zu machen. Gäste lade ich auf eigene Kosten ein. Fachliteratur, Fortbildung sind ebenfalls Privatvergnügen. Wenn ich mit einem Selbstständigen ein Fachgespräch führe, dann kann der die Bewirtung steuerlich absetzen. Warum können Ehrenamtliche ihre Aufwendung nicht steuerlich absetzen? Sie leisten mit ihrer Arbeit einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft. Die Ehrenamtspauschale ist hier nur eine faule Ausrede, da dies für Trainer gilt, in Vereinen, die Geld haben. Und Adrian Stark aus Ahnsen setzt ähnlich an. Ich bin ja nur Spieler, Trainer, Abteilungsleiter, Schiedsrichter, Obmann. In unserem Sportart nennt man sowas einen Einmannverein. Letztes Jahr sind wir im Verband Niedersachsen Meister geworden. Hier ist sehr viel neben der Arbeit geleistet worden. Ich würde mir wünschen, auch wenn Privatpersonen das schon sehen, auch die Arbeitgeber wissen, dass wir richtig sind und wichtig sind für die Gemeinschaft, um Kinder, Jungerwachsene und Erwachsene Leitplanken aufzustellen, Ziele zu setzen und Herausforderungen zu meistern. Was Ehrenamtliche von sich aus investieren, erntet die Gemeinschaft zu einem späteren Zeitpunkt. Auch die Arbeitgeber. Geld allein ist nicht der richtige Weg. Eine gewisse Stundenzahl pro Monat zur freien Verfügung hilft da bereits. Also es sind einige auch spannende Ideen, die wir schon mal durchgegangen sind. aber nicht immer alles, und das wollten wir für diese halbe Stunde uns auch nochmal vielleicht mitnehmen. Nicht alles ist ja immer nur ein Gewinn, wenn man ein Ehrenamt ausübt. Und da wissen ja vor allem die politischen Ehrenamtler genug, darüber zu sprechen. Frau Zaschka, wie hat sich das Klima verändert in den Zeiten, in denen Sie jetzt ehrenamtliche Bürgermeisterin sind bei sich in Mecklenburg-Vorpommern? Es gibt ja nicht nur gute Entscheidungen, die alle gut verstehen.
Ja, also ich denke, insgesamt hat sich die Gesellschaft schon sehr, sehr verändert. Das Miteinander hat leider, Gottes muss man sagen, ist weniger geworden. Und auch Verständnis für wichtige Dinge und Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und auch in den Krisenzeiten, ich weiß, also ich selber wurde fast täglich angegriffen, als es um die Flüchtlingssituation, um die Aufnahme ging. Also das sind viele Dinge, die einem auch zu schaffen machen. Am Ende weiß man aber, dass man viele Mitstreiter hat. Das ist das Positive auch letztendlich daran, um mit diesen Dingen dann auch anders zurechtzukommen, nicht aufzugeben. Und wenn ich dann daran denke, dass der Landeshaushalt sagt, also ihr müsst schon den Steuersatz in euren Gewerbesteuern und allem so ein bisschen anpassen und erhöhen, dann hat man natürlich auch nicht seine Bürgerinnen und Bürger auf seiner Seite, weil das trifft natürlich auch das eigene Portemonnaie. Und das sind aber am Ende Entscheidungen, die müssen getroffen werden, weil am Ende setzen sich aus diesen Finanzen alle Dinge zusammen, die wir in der Gemeinde für die Gemeinschaft leisten können und müssen. Und gerade in einer großen Gemeinde oder in einer Flächengemeinde, wie wir das sind, wo die pflichtigen Aufgaben eigentlich unser Geld auffressen, wortwörtlich gesagt, bleibt natürlich für den gemeinnützigen Verein, für den gesellschaftlichen Verein, für den Zusammenhalt wenig Spielraum und wenig Geld übrig. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst. Und da wünscht man sich natürlich, dass viel mehr zu den Gemeindevertretersitzungen gekommen wird. Ganz einfach, dass man mehr Menschen mitnehmen kann, sie informieren kann, um auch zu zeigen, ja, wir haben ganz viel erreicht in den letzten Jahren. Das kann man nicht anders sagen. Es ist aber noch ganz viel Luft nach oben, aber unsere Gelder, unser finanzieller Spielraum wird immer weniger. Das heißt, ich kann natürlich immer viel weniger mit der Gemeindevertretung machen, um Menschen zu bündeln, zusammenzubringen. Das ist eine Schwierigkeit, die wir haben, die nicht besser wird. Wenn wir uns die Haushalte angucken, auch wenn es immer heißt, euch geht's jetzt besser, als es euch denn je ging. Aber man muss ganz eindeutig sagen, da geht ganz viel in den investiven Bereich und in den pflichtigen Bereich. Und Menschen spüren am ehesten, wenn es viele betrifft, wenn das Dorf funktioniert, wenn die Kita neu ist, wir gute Bedingungen haben, was ganz wichtig ist. Aber das sind dann Gelder, die in bestimmte Bereiche gehen, und wir können uns einfach nicht so viel leisten in den kleinen Kommunen. Und wie gesagt, gerade wenn es darum geht, Krisenzeiten zu meistern, da merkt man dann auch schon, dass die Gesellschaft schwieriger geworden ist. Das ist so mein Empfinden und auch das Empfinden, wenn ich mich mit Kollegen, aber auch mit Nachbarn, Freunden unterhalte. Es ist schwieriger geworden, die gesamtgesellschaftliche Situation. Das, viele sagen, wir jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, in einigen Bereichen trifft das auch zu, aber tatsächlich nicht in allen Bereichen. Und da wünscht man sich auch tatsächlich als Kommunalpolitikerin ganz einfach mehr Verständnis, weil wir am Ende als Bürgermeister, gerade auch im Ehrenamt, wir sind ja die Letzten in dieser Kette, in diesem Glied. Wir müssen quasi immer das umsetzen, was von oben runter kommt. Und von oben heißt dann letztendlich seitens des Landes, des Bundes, also viele, viele Dinge. Und da wünscht man sich tatsächlich manchmal mehr Verständnis, aber die Gegenseite, dass man viele Menschen mitgenommen kriegt und indem man sie selber auch anspricht, gerade im Ehrenamt. Wir wollen einen Gemeindeverein gründen, wo wir all die Dinge unter einen Hut bringen können. Und ich bin richtig stolz und froh, dass ich, also 7 brauche ich, um den Verein zu gründen für die große Gemeinde. Ich habe jetzt schon 10 zusammen. Und da sind auch junge Leute bei, die sagen, ja, wir wollen noch nicht unbedingt in die Gemeindevertretung, aber wir fangen jetzt mal mit dem Ehrenamt in einem Verein ein. Und das motiviert und das macht Spaß und das gibt den Antrieb auch für die nächsten Jahre und für die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben.
Sie haben aber auch klar gemacht, also da gibt es schon Konflikte, wo man sich eben so ein politisches Ehrenamt nicht unbedingt ja, aufbindet. Also das auch viele abschreckt bestimmt. So engagiert sie da auch von Berichten. Aber vielleicht auch nochmal der Aufruf, dann guckt doch bei den Gemeindevertretungen vorbei, bevor ihr im Nachhinein drüber schimpft, sondern macht euren Mitbürgern und in der Mitbürgerin, die dann Bürgermeisterin sind, in dem Fall einfach das Leben vielleicht nicht so schwer. Wir haben noch einige Hörer in der Leitung, die ich gerne noch in die Redezeit reinholen würde, nämlich zum einen Karl Detlef Möller aus Zarrentin. Guten Abend, Herr Möller.
Ja, guten Abend.
Bevor Sie loslegen, würden Sie denn auch ein politisches Ehrenamt gerne machen wollen, wie Frau Zaschka das beschreibt?
Ich mache das schon seit Jahren. Und zwar, ich bin vor 5 Jahren, als hier die ersten Flüchtlinge hier eintrafen aus den Brennpunkten, da habe ich als ehrenamtlicher Helfer versucht, also sprachliche Gegebenheiten zu übermitteln, so als Sprachlehrer. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die haben ja auch ein Alphabet, diese Kringeldinger. Und da habe ich gedacht, ich frage doch jetzt jemanden mal, wenn man die Schrift so von rechts nach links schreibt. Und da hat er mir erklärt, diese Kringel, das sind Buchstaben. So, und die habe ich dann gelernt und dann habe ich mir mündlich ein bisschen was beigebracht. Also ich weiß, jalla heißt schnell, schnell und Schukram, das kommt aber, ich war zweimal in Ägypten und da habe ich auch von meinem Reiseleiter viel gelernt. Und dann habe ich letztes Jahr festgestellt, die haben ja Handys, da sprechen die rein und dann... Zum Beispiel auf Kyrillisch kommt das auf der anderen Seite in der Schriftform an, wenn hier Behördendeutsch reingesprochen wird und dann wird denen erklärt, was sie machen müssen, um eine Grundsicherung zu bekommen.
Ja, das ist in der Tat selbst für künstliche Intelligenz eine Herausforderung. Aber das heißt, dass wenn Sie als ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer unterwegs waren, Herr Möller, dass das eine Bereicherung ist?
Doch. Ich war seit meinem 17. Lebensjahr, da war ich immer... damals konnte man ja in den 60er Jahren noch per Anhalter durch Deutschland, durch Europa reisen. Und da habe ich dann mit meinen Freunden gewettet, in 2 Tagen trampe ich nach Oslo. Ich will mir die Kon-Tiki angucken. Und dann, das schaffst du nicht. Und dann habe ich mich an die Straße gestellt bei Trittau, die B404. Und dann ruckzuck war ich in 2 Tagen in Oslo, konnte auf dem Campingplatz
Ich bin jetzt so gespannt, wo die Geschichte hingehen wird, Herr Möller,
ja, zum Ehrenamt. Und, ja, und da wollte ich nur sagen, ich bin informativ daran bedacht, die Welt kennenzulernen, über die Menschen. Also über Leute, die ich kennenlerne an der Bushaltestelle, wenn ich hier in Zarrentin an der Bushaltestelle und ich höre eine Sprache, dann frage ich, do you speak English?
Ne? Und dann sind Sie im Gespräch schon in dem Moment.
Und dann erkläre ich den Busfahrplan, weil die sie nicht verstehen mit so kleinen Zeichen, Telefon und Rufbus und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, dass die Jungs, die kleinen Jungs, die mit den Müttern hier irgendwie sind, dass sie Englisch können. Und dann habe ich gefragt, ja, das ist ja merkwürdig. Und damit komme ich in Kontakt im ganzen Ort und jetzt bin ich bekannt wie ein bunter Hund.
Das glaube ich Ihnen, Herr Möller, auf jeden Fall. Ich würde Sie nur insofern, ich nehme das nochmal mit dem Blick auf die Zeit, ich möchte nicht unhöflich sein zu Ihnen, Herr Möller, aber dass Sie sagen, ich habe im Ehrenamt eigentlich auch meine Leidenschaft nochmal gespiegelt bekommen, ich möchte mit Menschen aus der ganzen Welt zu tun haben. In dem Fall haben Sie aber auch Menschen vielleicht den Weg in die Gesellschaft mit geebnet. Herr Möller, wir schalten sofort nach Hamburg, da ist nämlich schon Tina Kratz am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Hallo.
Sie gehen nochmal zum Inhalt der Sendung, zum großen Überschrift auch zurück, ob man da finanziell vielleicht ein bisschen nachhelfen muss, um ein Ehrenamt attraktiver zu gestalten. Und ist es das wichtig, finanziell?
Nein, finde ich nicht. Also ich bin seit einigen Jahren ehrenamtlich tätig und ich mache das, weil es notwendig ist, weil es mich interessiert, weil es mir Freude macht, mich auch um Mitmenschen zu kümmern, in der einen oder anderen Weise. Und ich möchte dafür überhaupt gar kein Geld bekommen. Das würde den Charakter der Tätigkeit ganz stark verändern. Also das hätte für mich sowas wie eine Entfremdung zur Folge. Ich finde aber, dass man durchaus unterscheiden muss, ob man einige Stunden in der Woche sich um irgendetwas kümmert, um Menschen, oder ob man ehrenamtlich sozusagen einen Vollzeitjob macht, wie die Kommunalpolitikerin, die bei Ihnen auch zu Gast sind. Und das finde ich eine andere Geschichte. Also das, da denke ich schon, dass da eine andere Aufwandsentschädigung sein müsste. Und was Sie auf jeden Fall verdienen von uns allen ist ein Respekt und ein Wohlwollen. Was ich höre, wie sich alle bemühen darum, dass eine Kommune funktioniert oder so. Das, also da würde ich wirklich einen Unterschied machen, ist jemand ehrenamtlich sozusagen Vollzeit beschäftigt oder spenden wir das, was wir überhaben, ob es nun Zeit ist oder Geld.
Das schon mal so an die Adresse von Frau Zarschka und Herrn Glaser, und das wahrscheinlich auch mal gut tut. Frau Katz, ich noch eine Frage, kann man das denn anders aufwerten? Also kann man einfach Ehrenamt auch durch kleine Gesten aufwerten?
Ja, also eine Wertschätzung fände ich gut, weil es wird halt auch immer gesagt, wir brauchen das Ehrenamt, das hält unsere Gesellschaft zusammen. Und da finde ich, dass das sowas wie ein ÖPNV-Ticket ich lebe in Hamburg, ich habe eine Jahreskarte für die Kunsthalle zum Beispiel. Das als Geste, du kannst fünfmal in die Kunsthalle gehen oder du kannst zweimal ins Ballett gehen oder wie auch immer. Also dass es da irgendwie eine Art von Wertschätzung gibt. Die Wertschätzung an sich für meine ehrenamtliche Tätigkeit, die bekomme ich ja aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit heraus selber, von den Menschen, mit denen ich zu tun habe.
Das ist eigentlich eine ganz tolle Bilanz, wenn man die so ziehen kann, dass ich die da schon bekomme. Die Geste on top wäre aber nett. Und Frau Kratz, da habe ich in Hessen das gefunden, nämlich, dass man die Ehrenamtscard bekommt und dann kann man ins Schwimmbad, ins Kino vergünstigt oder kriegt bei der teilnehmenden Bank ein Girokonto kostenlos. Einfach als kleine Geste, vielleicht auch eine Idee, die man nach Hamburg mitnehmen kann. Rostock hat, glaube ich, ein ähnliches Projekt. Schöne Grüße nach Hamburg, Frau Kratz. Wir haben schon den Nächsten in der Telefonleitung, Herrn Koop aus Heidgraben. Guten Abend.
Hallo, guten Abend. Spannendes Thema.
Ja, weil Sie selbst auch ehrenamtlich engagiert sind, oder?
Ja, ich bin seit 2006 als Schiedsrichter unterwegs. Das ist ein Ehrenamt. Ich bin Schiedsrichter für Golf, einer von 40 in Deutschland.
Und, das heißt, Turniere sind und Sie gucken, dass jeder nicht mit mehreren Bällen spielt zum Beispiel.
Zum Beispiel, dass es regelkonform ist, aber unsere Hauptaufgabe ist die Vorbereitung der Golfplätze, da jeder Golfplatz anders ist. Und ich wollte auch sagen, Entgelt ist nicht das, was uns treibt, sondern es ist das Thema der Wertschätzung, wie es gerade auch schon genannt wurde. Und wenn wir ein Turnier fertig haben, das geht von 4 bis 2 Tage, solche Turniere. Und wenn dann Spieler oder Trainer oder Kapitäne kommen und sagen, Mensch, danke, dass ihr uns hier begleitet habt, das ist das, wo ich sage, toll. Dafür hat es sich wieder gelohnt, ein Wochenende draufzugeben. Und ich muss auch noch einen weiteren Satz sagen, man macht auch deshalb Ehrenamt, weil man es kann. Und ich glaube, es können viel mehr Menschen Dinge, die dann fürs Ehrenamt wichtig sind. Und wir sollten uns alle mehr trauen. Und ich hoffe, dass NDR Info viele, viele Menschen hören. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, gerade für die jüngere Generation. Sie haben viele andere tolle Sender. Dieses Thema Ehrenamt sollten Sie breit aufhängen.
Da habe ich beste Kontakte, kann ich Ihnen sogar sagen, Herr Koop. Erstmal, ja, vielen Dank. Das ist ein guter Hinweis, dass man da nicht nur in einer abendlichen Runde drüber redet, sondern dass so eine DNA einer Gesellschaft dann vielleicht auch da in einem Musiksender nochmal vielleicht eine Aktion finden könnte. Ich danke Ihnen für diesen Beitrag. Wir haben gleich noch einen Bundesverdienstkreuzträger am Telefon, würde aber vorher, weil Sie gerade auch so genickt haben, Frau Diem, als unser Hörer sagte, man muss sich das leisten können zeitlich. Das ist schon, das bleibt, das Ehrenamt ist etwas, was ich on top mache. Wenn Familie läuft, wenn Beruf läuft, dann kann ich mir das noch nehmen zeitlich.
Genau.
Und das ist aber etwas, was man auch möglich machen muss. Das heißt auch, dass man vielleicht auch wirklich, was der Einhörer in der Mail schrieb, die Arbeitgeber das vielleicht auch wissen könnten und dass die da ein bisschen mehr Platz räumen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bei Arbeitgebern so ein großes Thema ist. Ich wollte mit Ihnen noch vor dem ein Thema ansprechen, weil wir hier über Wertschätzung sprechen. Und Wertschätzung heißt aber auch, zum Beispiel von der Stadt gesehen zu werden. Und da hatten Sie eine eigentlich nicht so angenehme Begegnung mit den Bergedorfer Engeln, weil als die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer kamen und alle waren so, was machen wir, wo gehen die Leute, wo kriegen sie Kleidung, wo kann man sie unterbringen, da hat man dann irgendwann auch an offiziellen Stellen gemerkt, ach so, die Bergedorfer Engel, die haben ja ihre Ausgabe für die Obdachlosen. Und das ist natürlich keine Wertschätzung, wenn man da quasi einfach so mitgenommen wird von anderen größeren Organisationen und sagt, jetzt muss es auch funktionieren, oder?
Ich glaube, das geschah aus einer Hilflosigkeit heraus, ne? Dass die Leute einfach in den Sozialämtern, sage ich jetzt mal so pauschal, als die Versorgung, die finanzielle Versorgung der Ukrainer noch nicht so ganz gesichert war, dass die einfach aus Überforderung gesagt haben, Mensch, da kriegt ihr was zu essen, geht da mal hin, geht zu den Tafeln. Bei der Tafel im Bergedorf war es tatsächlich ein großes Problem, dass wir überrannt wurden. Ich glaube nicht, dass das System hatte, aber das hat uns schon ein bisschen schockiert. Ne?
Man muss es selbstverständlich auch.
Genau, dass dann nicht mal vielleicht jemand mal im Vorwege fragt, könnt ihr das wuppen? Genauso, worunter wir auch leiden, ist die Säuberung des Hamburger Hauptbahnhofes. Das wird alles, das verlagert sich jetzt alles auf die Reeperbahn. Wir haben dann auf dem Schlag irgendwie, also wir versorgen am Sonntag ungefähr 250, manchmal auch mehr Leute mit warmem Essen. Und da kommen dann auf den Schlag plötzlich 30 Leute mehr, weil die am Hauptbahnhof geschasst wurden, weil die Organisationen, die da verteilen, auch geschasst wurden im Zuge der Verbesserung der Sicherheit auf dem Hauptbahnhof. Und das ist dann schon manchmal es machen einen auch noch andere Sachen ärgerlich, aber das macht einen schon ein bisschen ärgerlich.
Vor allem, weil dann auch irgendwie die ganze Arbeit so nicht richtig gesehen wird.
Genau.
Wir haben Sia Hüttinger noch am Telefon, es ist kurz vor 10 hier in der Redezeit. Aus Bremen. Ja. Sie müssen einmal erklären, wir sprechen mit einer Bundesverdienstkreuzträgerin, Bremerin des Jahres.
Genau, und Bremerin des Jahres. Also 2010 hatte ich Bremerin des Jahres bekommen. Also erstens mal grüße ich die Bergedorfer-Engel von den Bremer Suppenengeln. So heißt die Organisation, die ich vor 25 Jahren ins Leben gerufen habe.
Das ist uns auch bekannt. Wir grüßen zurück.
Und eben halt irgendwann schneite dieser Zettel rein, eben, dass ich gefragt worden bin, ob ich sozusagen es annehmen würde. Bin nach Berlin, von Frau von der Leyen habe ich dann das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Und es war hinterher eigentlich wirklich so, dass das, also für die Bremer Suppenengel, das Eintrittstor war für Geld. Und für mich selber, also ich wurde oft gefragt, ja, was hast du da davon, dass du jetzt das Bundesverdienstkreuz hast? Es ist das Gesehenwerden, also das, was auch vorhin gesagt worden ist, die Wertschätzung. Weil mit sowas kann man nicht das mit Geld aufwerten. Also ich bin zwar einerseits auch dafür, dass das Geld, also dass die Ehrenamtlichen eine Ehrenamtspauschale bekommen, aber auf der anderen Seite sehe ich einfach aus meiner eigenen Erfahrung, ach ja, sie haben das Bundesverdienstkreuz, ach ja, so, also das gesehen werden, ach, du bist eine Person, die war sozusagen fast 20 Jahre arbeitslos, die sich sozusagen mit Menschen, mit denen wir uns vielleicht überhaupt nicht so, also nach Möglichkeit nichts zu tun haben wollen. Ach ja, aber dafür hast du ja das Bundesverdienstkreuz. Also es wird etwas wieder wertgeschätzt und aufgewertet, was sonst eigentlich so by the way oder ach ja, irgendwie die versorgen schon die das oder ach ja, irgendwie so. Also das hat, es bekommt einen anderen Geschmack und eben halt, wie ich es selber, weil ich habe es ja dann auch selber weitergeleitet. Also ich bin erst vor 7 Jahren ausgeschieden, also aktiv, sagen wir mal, ausgeschieden. Ich bin immer noch im Hintergrund als Ehrenvorsitzende zwischen der Bremer Suppenenge. Aber dieser Moment, egal, also ich glaube wirklich, bis ich sozusagen die Löffel abgebe, bin ich die Bremerin des Jahres, solange ich in Bremen bleibe und übergeordnet eben halt auch von der Politik oder von, ich sag mal, von dem Staat, dass das Bundesverdienstkreuz etwas ganz, ganz Wertvolles ist.
Also können wir jetzt auch nach 1,5 Stunden ja so ein paar Punkte auch festmachen, was das Ehrenamt wertvoller für die Menschen macht, die es selbst ausüben, außer dem Feedback, das sie bekommen. Erstmal vielen Dank und das freut uns, dass eine Bremerin des Jahres, eine Bundesverdienstkreuzträgerin uns angerufen hat. Sie, Herr Hüttinger, war das gerade aus Bremen. Wir können ja mal so ein bisschen zusammenfassen, was alles dazugehört. Frau Zaschka sagt, wir müssen einfach auch im Miteinander so gut sein, dass nicht nur jeder sich mit Vorwürfen überzieht. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Und was mir auch Sorge macht, wenn wir über Ehrenamt sprechen, das ist ja nicht nur dann auch der Golfschiedsrichter, den wir gerade hatten, oder das ist nicht nur die Obdachlosenhilfe, das kann ja auch die Freiwillige Feuerwehr sein oder jemand, der einen Sanidienst macht, irgendwie beim Festival, der Bürgermeister, der das Haus beschmiert bekommt. Es gibt ja auch viel Unangenehmes, was Menschen erleben, die im Ehrenamt sind. Wir haben das in Silvester ja auch erlebt, diese Beispiele, wie Rettungskräfte da attackiert wurden, die in Berlin unterwegs waren. Herr Glaser, haben Sie eine Idee, wie wir an diesem Punkt gekommen sind, dass Leute geschützt werden müssen, die sich für die Gesellschaft einsetzen?
Nee, ich habe nicht die Idee, aber ich sehe das als großes Problem. Zwei Sachen sagen unsere Bürgermeister, weswegen sie wahrscheinlich nicht wieder kandidieren würden. Das eine ist die Hetze, unter anderem in den sozialen Medien. Man redet nicht mehr miteinander, sondern übereinander, über Dritte, über die sozialen Medien. Und das andere ist, die Bürokratie des Staates. Wir haben vorhin uns gerade unterhalten mit Bürgermeistern über Mehrwertsteuerpflicht für Vereine, denen man die Sporthalle gibt. Ja, das sind alles, dann ist auf beiden Seiten Bürokratie. Das ist ganz traurig. Aber vor allem, wir brauchen Respekt. Da gibt es Stiftungen, die was machen. Wir sind auch als Mediatoren tätig, ein Kollege und ich. Und wir haben auch eine Kampagne Respekt im Ehrenamt. Das ist ganz wichtig, dass eben auch der normale Gemeindevertreter, Bürgermeister gesehen wird, dass er Respekt bekommt und dass man mit ihm und nicht über ihn redet und dass er geschützt wird von unserem Staat für seine Tätigkeit.
Das nehmen wir als Schlusswort nochmal mit. Respekt für das Ehrenamt, das könnte überhaupt als Überschrift schon mal stehen. Klaus-Michael Glaser war das. Er ist Jurist beim Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern, auch Kommunalpolitiker, genauso wie Birgit Zaschka, ehrenamtliche Bürgermeisterin in der Gemeinde Bernit in Mecklenburg-Vorpommern und Susanne Diem, sie ist zweite Vorsitzende bei der Hamburger Obdachlosenhilfe Bergedorfer Engel. Ihnen allen heute ein Danke, dass Sie sich engagieren, weil das bleibt so als Überschrift, glaube ich, nochmal für alle hängen, dass wir ohne Ehrenamt überhaupt in dieser Gesellschaft nicht gut funktionieren könnten. Also bedanke ich mich bei den Gästen, bei allen, die gemailt und angerufen haben, beim Team fürs Senden, fürs Video, fürs Radio. Und die Redezeit ist dann am Dienstag wie gewohnt wieder für Sie da. Ich bin Nina Zimmermann. Bis dahin wünsche ich einen guten Abend. Hier übernimmt die ARD Infonacht mit Frederik Fleig. Guten Abend.